Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Wieder mit Tim. Hallo Tim, grüße dich.
Hallo Andreas, grüß dich.
Toll. Und mit mir, genau, vielen Dank. Wir hatten uns überlegt, Tim und ich, über das Thema, und das hat ja sehr hohe Wellen geschlagen, Thema Christoph III bei der Landung im Freibad sozusagen, oder am See war es ja eher, nicht im Freibad, eher am See zu sprechen. Ich möchte aber ganz vorneweg schon sagen, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema und wir versuchen darüber zu sprechen, aber auf keinen Fall irgendwie zu irgendeinem Ergebnis zu kommen, sondern das offen zu lassen, weil keiner von uns hat mit der Crew gesprochen und keiner von uns beiden war dabei. Aber wir werden mal so ein paar Blickwinkel beleuchten, weil ja doch im Internet sehr viele Meinungen unterwegs sind und dann erklären wir euch das mal oder erzählen mal oder sprechen einfach mal darüber, wie das aus Sicht von uns beiden ist. Oder Tim?
Ja, genau. Das ist mir auch ganz wichtig, dass wir wollen so ein paar Denkanstöße geben, versuchen mal aus mehreren Richtungen das zu beleuchten, mal so, wie wir das auch sehen und halt auch nicht nur vorverurteilend, wie man das in den ganzen sozialen Medien liest. Ich meine, das Thema ist ja wirklich viral gegangen oder die Videos sind viral gegangen aus den verschiedenen Blickwinkeln. Ich muss sagen, ich habe selber intern in unserer Staffel verschickt, weil da schon so ein paar Sachen drin sind, wo ich sage, oh, aufpassen. Und daraus lernen, was da vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Aber es gibt halt vielleicht ganz viele Dinge, die dazu geführt haben, so eine Landung zu machen. Und wir haben ganz wenige Informationen, wie der Andreas das schon gesagt hat, darüber. Aber ein paar Informationen haben wir, die würden wir mit euch teilen. Die sind nicht 100% gesichert. Aber das ist das, was ich auch schon aus 2, 3 Quellen gehört habe. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass das der Realität entspricht. Und ja, wie Andreas gesagt hat, wollen wir da mal gucken, dass wir da so ein paar Blickwinkel aufmachen, so ein paar Parameter da rausziehen, um das mal ein bisschen besser zu beleuchten, ohne da irgendjemanden zu verurteilen. Einfach nur, damit Leute verstehen, was da passiert ist und vielleicht, wenn Kollegen in die Situation kommen, daraus gelernt haben.
Also man muss auch sagen, das ist eine ganz schwierige Alarmierung, die da der Pilot oder eher gesagt die gesamte Crew bekommen hat. Dieses Thema liest man nicht gerne auf seinem Melder, was ja allgemein bekannt war, dass es um eine Kinderreanimation ging. Und das ist natürlich ein Thema, wo auch bei mir, wenn ich das lesen würde, maximale Konzentration, maximale Adrenalinspiegel, weil so ein Kind hat sein ganzes Leben noch vor sich. Nicht, dass man sich jetzt für jemand Älteren dann nicht mehr beeilt, so ist es eben auch nicht, aber Kind ist doch nochmal so, gerade wenn man Familienvater ist, für mich jedenfalls nochmal eine sehr emotionale Geschichte. Das heißt, da steht man auch unter einem gewissen Druck, den man aber versuchen muss, professionell abzuarbeiten. So. Und Tim, dann kamen wir zu der Situation, dass dieser Hubschrauber unbedingt natürlich irgendwo landen musste.
Ja, genau. Wie du gesagt hast, laufende Reanimation an Kleinkind, kein Notarzt vor Ort, der nächste Notarzt, der greifbar war, im Hubschrauber, was natürlich den Druck für den Piloten nochmal erhöht, diesen eventuell entscheidenden Baustein in dieser Lebensrettungskette so schnell und so nah vor Ort zu bringen, dass der sofort eingreifen kann und sofort unterstützen kann. Und das ist natürlich ein weiterer Druck. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, Andreas hat es eben gesagt, Andreas ist selber Vater. Wenn man jetzt als junger oder vielleicht auch nicht mehr so junger Pilot dieses Einsatzstichwort bekommt und dorthin fliegt und vielleicht selber dann auch noch so ein bisschen diese Situation mit durchlebt, weil vielleicht wird da ein Kind reanimiert, was ungefähr in dem Alter ist, was man selber hat. Das darf man nicht unterschätzen. Natürlich sind wir Profis und wollen professionell handeln, aber am Ende sind wir halt auch nur Menschen. Und wenn da sowas passiert, da möchte ich niemanden dafür verurteilen, dass er da emotional involviert ist.
Ja. Und auch ein Faktor, den ich nicht weiß, ist, wie weit war der Rettungshubschrauber von diesem Unfallort entfernt, als er alarmiert wurde. Wenn er jetzt 20 Minuten Anflugzeit hat, hat man natürlich am Boden viel mehr Zeit, sowas vorzubereiten. Wenn der jetzt nur eine Minute um die Ecke ist, was durchaus mal passieren kann, hatte ich auch schon Motorradunfall und wir waren, als wir alarmiert worden sind, 3 Minuten von der Stelle weg. Da ist man so schnell, 3 Minuten ist so wenig Zeit, da gibt's keine Chance, dass irgendwie am Boden irgendwas groß abgesperrt ist oder sonst irgendwas. Man ist einfach sofort da. Und man sieht ja auf diesem Video auch noch, wie der Bademeister, nenne ich es jetzt einfach mal, oder der, wer auch immer vom DLRG, ich habe keine Ahnung, wer es war, da rumläuft und eben auch versucht, diesen Platz noch irgendwie zu räumen. Aber, und das hatte Tim vor unserem Podcast so schön gesagt, es gibt ja diesen Faktor Faszination Hubschrauber. Tim, und du hast das so schön erklärt. Erzähl's bitte mal für unsere Zuhörer, was passiert in den Menschen, wenn wir mit dem Rettungshubschrauber eintreffen?
Ja, also die Leute gehen nicht in einen gesicherten Abstand. Also eigentlich sollte der Lebenserhaltungstrieb sein, da oben kommt was Lautes, Schweres, Unberechenbares im Zweifel vom Himmel auf mich
Mit viel Wind.
drauf, mit viel Wind. Und die Leute haben nicht die Reaktion, ich gehe mal ein paar Meter weg in einen gesicherten Bereich. Nein, das Erste, was die Leute heutzutage machen, ist ihr Handy zücken, Videokamera an. Und also was wir da teilweise auch sehen, die werden da teilweise weggeweht, knien sich dann auf ein Knie ab, damit sie noch ein bisschen Stabilität bekommen. Aber Hauptsache, sie sind möglichst nah dran und haben das beste Video. Und das ist natürlich zusätzlich auch wieder sowas. Boah, da schwillt mir der Kamm bei sowas, ne? Also ich kann das verstehen, wenn Leute interessiert sind und Videos machen, das ist alles cool, aber da ist ein Badeunfall passiert. Da kann mir keiner erzählen, wenn da eine Kindesreanimation läuft und da steht ein RTW vor Ort, der wahrscheinlich sogar mit Blaulicht dahin gefahren ist durch die Massen, dass das keiner mitgekriegt hat und die Leute nicht raffen, wenn dann so ein orangener Hubschrauber, die sind ja auch noch leuchtend orange, der Christoph Dreiter, der da rumfliegt, dass man nicht rafft, dass der dahin möchte. Und dann lieber mal warten und gucken und hier noch aus einem anderen Winkel. Ha, schwierig.
Ja, also das ist wirklich so. Ne? Meisten, die frieren dann so ein und gucken. Und dann, wie du schon sagtest, ne, kurz bevor sie weggeweht werden, versucht man sich noch irgendwie Halt zu schaffen. Also das ist sicherlich definitiv natürlich bei so einer Fläche, die so besiedelt ist, ist das ein Riesenfaktor. Ich habe das auch mal gehabt beim NEH Kessin. Da landen wir öfters am Strand. Und der macht jetzt nicht ganz so viel Wind wie eine H145 oder eine EC155. Aber trotzdem noch genug und da bleiben auch die Leute stehen. Und die werden dann gesandstrahlt. Gibt es auch ganz tolle Reels zu, auch von anderen Hubschraubern. Das tut unheimlich weh. Und da muss man einfach sagen, da ist auch ja viel Wind eben. Da muss man auch seine Sachen mal festhalten. Das ist jetzt die eine Seite. Jetzt kommen wir natürlich zu der anderen Seite. Jetzt hat der Pilot sich entschieden, diesen Landeplatz zu nehmen. Warum, wissen wir natürlich nicht. Wir waren nicht dabei. Warum hat er das wohl gemacht, Tim? Warum hat er sich diesen Landeplatz genommen? Hast du irgendeine Idee?
Ich weiß jetzt nicht, wo es am Fühlinger See war. Ich kenne Fühlinger See natürlich sehr gut, weil er in meinem Einzugsbereich auch ist, im Kölner Bereich, der mir sowieso gut bekannt ist. Und da gibt es teilweise nicht so viele Möglichkeiten zu landen. Die Regattabahn ist teilweise auch abgespannt. Das ist gar nicht so ohne. Und wenn man da relativ nah ran möchte, hat man da nicht so viel Wahl. Und dann muss man, und an schönen Tagen ist die Liegefläche halt voll, irgendwo auf die Wiese. Und wenn die Wiese belegt ist, dann muss man sich da Platz machen. Da kann man sich jetzt 10 Minuten drüber stellen. Aber wie gesagt, wenn ich da so einen dringenden Einsatz habe, kann ich es verstehen, wenn man den Anflug langsam weiter fortsetzt. Das, was da natürlich ganz, ganz schlecht gelaufen ist, muss man einfach so sagen. Und jetzt nicht als Wertung von dem, was der Pilot gemacht hat, sondern dass da so viele lose Dinge umhergeschwebt sind, die auch dann teilweise Richtung Hubschrauber gezogen wurden. Und dann, also man sieht auch einmal, es ist, glaube ich, eine große Decke, auf der die Leute wahrscheinlich gelegen haben, kurz unterm Hauptrotor wieder nach unten gedrückt wird. Wenn sowas natürlich in den Hauptrotor kommt, ist das natürlich maximal schlecht. Also da muss in dem Moment auch nichts passieren, aber das kann natürlich auch dazu führen, dass der Hubschrauber unkontrolliert zur Landung geht. Und das wäre in dem Moment natürlich der Worst Case gewesen. Es ist nochmal gut gegangen. Von daher, Gott sei Dank. Aber wenn man nochmal in die Situation kommt oder generell in solche Situationen kommt, sind das Dinge, die man in dem Moment sich vielleicht nicht vergegenwärtigt, was da passieren kann unter dem Druck des Einsatzes. Aber dafür sind halt solche Sachen gut, wenn sie dann nicht schlimmer ausgehen, dass man daraus lernen kann.
Ja, genau, das ist das Thema und das hatten wir auch schon mal Just Culture in einem anderen Podcast bei uns drin. Da geht es eben einfach darum, auch wenn ein Pilot einen Fehler macht, geht es nicht darum, wie können wir ihn jetzt möglichst dafür bestrafen, sondern einfach zu sagen, okay, pass mal auf, was können wir aus der Geschichte lernen, wie hätte man es besser machen können und wie können andere daraus lernen. Und ich glaube, bei dieser Landung haben ganz viele Leute gesehen, die in der Luftfahrt beschäftigt sind, sei es jetzt die Crew, also HEMS-DC oder vielleicht Arzt oder auch andere Piloten, okay, das sind solche Gefahren, wenn man da landet praktisch, da können Sachen hochfliegen, da gehen die Leute nicht weg, da ist dies, da ist jenes. Ich denke mal, für viele ist das eine ganz interessante Geschichte gewesen, sich auch da auf diesem Weg fortzubilden einfach. Ja. Also für mich war es auch interessant. Und natürlich habe ich ein paar Fragen dazu, aber die kriege ich nicht beantwortet, wenn wir nicht mal mit der Crew drüber sprechen. Ja. Dann, dass da ein Bild draus wird, wo man sagt, ach, da seid ihr hingeflogen, das hattet ihr vor. Wahrscheinlich, ich kenne den See nicht, ich kenne es nur aus Google jetzt. Ne. Wahrscheinlich gibt es auch noch Parkplätze, die werden bei der Menge an Leuten wahrscheinlich alle belegt sein. Ja, und du kennst das besser als ich, die Örtlichkeit. Und das macht es für einen Piloten auch unheimlich schwer, weil der steht ja wahnsinnig unter Druck. Der hat jetzt diese Meldung, da unten wird ein Kind reanimiert. Der muss diesen Arzt da runterbringen. Keine Ahnung, wer unten vor Ort ist, weiß ich nicht. Laienreanimation oder vielleicht irgendwelche anderen Helfer. Und alles ist belegt. So, und jetzt habe ich den Druck als Pilot. Ich bin der Einzige, der irgendwas machen kann. Ne? Jetzt soll ich irgendwas machen. Und das ist dann eine schwierige Entscheidung.
Ja, und das ist halt genau das, ne? Du hast, wie gesagt, am Anfang schon mal den Notarzt an Bord, der da dringend hin muss. Und du bist die einzige Schnittstelle, die dafür sorgen kann, dass der möglichst schnell, möglichst nah rankommt, dass der möglichst schnell helfen kann. Und diesen Druck, ja, wie gesagt, ich habe in den sozialen Medien viel gelesen, aber wenn man das vielleicht sich so ein bisschen vorstellen kann, sich selber in die Situation versetzen, wird sehr, sehr schwer. Gerade retroperspektiv. Aber. Also, ich möchte da niemanden verurteilen, aber ich wette mit dir, dass, wenn man jetzt mit diesem Piloten spricht, und vielleicht werde ich das ja auch mal tun, ich bin ja des Öfteren mal bei der Bundespolizei, ich weiß selber gar nicht, wer da geflogen ist, habe ich auch nicht nachgefragt, ist im Endeffekt auch gar nicht so wichtig, aber ich wette, wenn dieser Pilot diese Videos sieht, wird er auch sagen, war vielleicht nicht die optimale Entscheidung, die ich getroffen habe, aber das war in dem Moment für ihn die richtige Entscheidung. Und das ist das, worüber ich vor ganz, ganz vielen Folgen mal gesprochen habe. Wenn du die 100% Entscheidung willst, dann dauert das einfach sehr, sehr, sehr lange. Und deswegen müssen wir manchmal Entscheidungen treffen, wo wir vielleicht selber nur zu 90% von überzeugt sind, aber es gibt in diesem Moment einfach keine bessere Entscheidung. Und dann ist das halt die Entscheidung, die getroffen wird. Ja, dann können sich im Nachhinein die Leute gerne den Mund zerfetzen, aber so war es dann.
Du hast es schön gesagt, die 100% Entscheidung, die gibt es ja nicht. Ich meine, es gibt so einen doofen Spruch, da kann man sagen, von oben sah es aus wie eine gute Idee. Und wenn man dann unten ist, merkt man, was denn keine, ja. Und ich will mich da auch gar nicht mit Ruhm bekleckern. Auch ich hatte schon Landungen hinter mir, wo ich hinterher gesagt habe, das war doof. Das war eine doofe Idee, ja. So, entweder weil der Landeplatz zu klein war oder weil vielleicht irgendwelche Hindernisse da waren oder, wo man einfach sagt, nee, lerne ich was draus, nehme ich was mit, mache ich das nächste Mal anders oder besser oder wie auch immer. Und das finde ich ist eine sehr spannende Erfahrung, die man dann, wenn man am Boden steht, macht, weil man sich denkt, yo, da war wieder das bisschen Glück mit dabei, was man immer so braucht bei so einer Geschichte. Ne? Wenn man kein Glück hat, geht's schief. Aber da war wieder bei mir bis jetzt immer so dieses Thema Glück so ein bisschen mit dabei. Ich denke mal mit dieser Situation auch, weil wenn so eine Decke in den Hauptrotor oder in den Fenestron kommt hinten, dann endet das anders. Ja. Wahrscheinlich, sagen wir es mal so. Ne? Und ich finde, das braucht man als Pilot einfach immer so ein bisschen. Es gibt so viele Faktoren, die da mitspielen.
Ja, und ich hätte ganz ehrlich in dem Moment mit dem Druck wahrscheinlich auch nicht mit so einer starken Rezirkulation von diesen ganzen Gummitieren und so gerechnet.
Oh, da muss ich dir sagen, da kenne ich ein ganz tolles Reel. Ich weiß nicht, ob das fake oder real ist. Aber da fliegt, glaube ich, einer mit dem Jet Ranger über ein Haus, ganz tief drüber. Und da haben die neben dem Pool ganz viele diese Aufblasdinger da, ne?
Wow. Ja, stimmt, das kenne ich auch, das Video.
Daraus habe ich gelernt, wo ich mir gedacht habe, oh, die heben gut ab, da passt eine Menge Wind drunter, ja.
Ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, in diesem Moment, sich dessen so bewusst zu sein.
Richtig, genau.
Nee, also
oder vielleicht siehst du die Sachen auch nicht. Da sind ja auch Bäume. Ne? Also es ist eine schwierige Situation und so eine Kiste macht halt nun mal viel Wind.
Tatsächlich.
Und dann die Meldung im Hintergrund, ja.
Und tatsächlich hatte ich ja sogar eine ähnliche Situation. Ich hatte dir doch, auch jetzt für die anderen, ich habe kürzlich meine erste Meldung schreiben müssen, weil ich eine Dachrinne mit Moos verstopft habe bei einer Landung.
Was waren die Alarmierungen eigentlich? Darfst du es sagen? Weißt du es
Ja,
noch?
genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Die Alarmierung war nämlich auch Reanimation und wir hatten den einzigen Notarzt. Das war kein Kind, das war eine erwachsene Person, aber es war ein ähnlicher Druck logischerweise. Wir wussten, wir sind die Einzigen mit dem Notarzt und der muss jetzt schnell dahin. Und ich habe dann auch versucht, in so einem kleinen Dorf einen kleinen Parkplatz anzufliegen, was ich dann aber in 250 Fuß abgebrochen habe, weil ich gesehen habe, boah, da unten machen wir jetzt dann zu viel kaputt. Und sind an den Ortsrand gegangen und da abgeholt worden und zugeführt worden. Das hat aber dann alles in allem natürlich wieder 1, 2 Minuten länger gedauert. Ne? Und gerade bei einer Reanimation weiß man, es kommt auf die Zeit an und da versucht man halt eben genau sowas. Und von daher, ja, ich habe es in dem Moment abgebrochen, weil es echt nicht gut aussah, aber bei mir war es auch kein Kind und vielleicht eben nicht genau diese mentale Geschichte drumrum. Ne? Ja, von daher kann ich es schon ein bisschen nachvollziehen, wie der Druck da auf den Piloten gewesen sein könnte und warum er das gemacht hat. Weil je nachdem, wie das da aussah, hätte eine Zuführung locker mal 5 bis 10 Minuten gedauert, je nachdem, wo das am Fühlinger See passiert wäre. Und das ist dann natürlich wirklich lang.
Ja, das ist sehr lang. Und ich finde, man trifft als Pilot auch einfacher die Entscheidung, wenn man dann am Ende merkt, vielleicht so wie bei dir, wo man kurz drüber ist und denkt, nee, das ist jetzt wirklich zu eng oder das ist wirklich, warum auch immer geht das jetzt nicht. Ja, so, ich muss jetzt woanders hin, eine Wiese gibt es hier nicht, also geh mal an den Ortrand. In dem Moment, finde ich, treffe ich diese Entscheidung leichter, als wenn es noch so vielleicht wieder an dem Fühlinger See war, ich weiß es wie gesagt nicht, da tut sich ein Loch auf im Sinne von, die Badegäste gehen weg, die Wiese wird größer. Ach komm, jetzt ist so viel Platz, jetzt gehen wir da doch rein und blendet vielleicht irgendwelche Faktoren aus dabei. Also ich weiß es nicht, wie gesagt, ja. Dann ist die Entscheidung schwieriger, weil man dann sagt, nee, das hätte doch funktioniert, vielleicht hätte ich ja doch dahin gehen sollen und so weiter, macht sich hinterher den Vorwurf, ja. So, und warum ist jetzt dein Moos in der Dachrinne?
Ey, das würde ich auch gern mal wissen. Das Moos hat sich beim Überflug des Hubschraubers vom Dach gelöst und hat die Regenrinne verstopft. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht auch beim nächsten Sturm passiert wäre und wo eine Verstopfung eine Beschädigung ist. Also für mich ist das mangelnde Wartung im Endeffekt des Besitzers, des Eigentümers. Aber ja, ich habe da jetzt erstmal die Äußerung auch zugeschrieben, habe da auch meine Meinung zugeschrieben. Ja. Mal gucken, was
Ja,
draus passiert. Ich glaube, nichts Wildes.
für alle, die sich immer fragen, genau, wie ist das denn, wenn was kaputt geht? Also der Pilot schreibt eine Meldung dazu und der Hauseigentümer, der muss uns auch noch mal eine E-Mail dazu schicken mit Fotos, wie ist das passiert und so weiter, mit vielen Fragen, die wir dazu haben. Und dann geht das an die Versicherung und die sagt dann, jo, das ist plausibel oder sagt, nein, das ist nicht plausibel oder aus folgendem Grund, ja. Das ist dann schon ein bisschen aufwendig, aber ja, muss nicht sein, man versucht es zu vermeiden.
Ja, und ich muss sagen, also das war auch sehr nett geschrieben dazu noch. Das war jetzt nicht irgendwie beleidigt oder sauer, sondern es war sehr verständnisvoll geschrieben, aber es ist halt eben passiert. Und von daher, ja, hat es mir schon fast leid getan, da so zu schreiben, dass es halt nicht wirklich mit uns zu tun haben kann. Wir hatten schon mal, wo ich so bei so einer Schadensmeldung bin, ich musste schon mal was schreiben, weil wir angeblich beim Überflug mit dem Bambi-Bucket, als wir in der Wuppertalsperre geübt haben, Risse in einem Hausfundament verursacht haben. Das ist dann sowas, wo ich denke so, okay, jetzt versucht hier einer aber richtig abzukassieren, weil wir fliegen jetzt hier nicht mit einer, was weiß ich, einer Bell 47, also so einer Chinook in 5 Meter übers Haus und versetzen das einmal in Grundschwingung. Also da habe ich auch gedacht, was ist denn hier los? Da habe ich mich ein bisschen verarscht gefühlt, wenn jemand sowas versucht.
Das glaube ich dir. Aber das, also ich habe einen anderen Fall gehabt, jetzt nicht kein Haus, was ich versetzt habe wie du, aber bei mir hat mal einer versucht, die Dellen in seinem Autodach irgendwie abzurechnen. Und über diesem Auto war halt weder ein Baum noch sonst irgendwas. Da lagen auch keine Steine und kein nichts. Und ein Hubschrauber nur mit Luft kann keine Dellen verursachen. Und ich gehe schwer davon aus, dass das ein Hagelschaden war, den er vorher nicht gesehen hat. Nachdem wir dann da waren, hat er nochmal genau hingeguckt und hat dann diese Dellen gesehen. Ja. Auf der einen Seite sage ich, sorry, das muss einem doch plausibel sein, dass wir so gezielt so kleine Dellen im Dach gar nicht machen können, schon gar nicht aus großer Höhe. Und derjenige, das dann aber leider glaubt, weil er es vorher nicht gesehen hat, dass das nur der Hubschrauber gewesen sein kann, ja, weil er es vorher nicht kontrolliert hat. Weil es gibt ja Leute, die so gar kein physisches Verständnis haben. Ja, die sehen ja nur das, was dann in dem Moment sehen. Das tut mir dann auch immer leid, aber ich muss mal bei der Versicherung nachfragen, was da draus geworden ist, weil ich habe es denen versucht zu erklären. Und ja, aber es gibt oft leider so Fälle. Und man muss auch dazu sagen, es gibt leider Fälle, und das hat der Tim eben gerade auch nochmal gesagt, und die gibt es auch bei uns, da versuchen Leute, Sachen abzurechnen, die definitiv nicht von uns kaputt gegangen sind, oder wo sie wissen natürlich, dass sie nicht durch uns kaputt gemacht worden sind, oder Dinge, die gar nicht kaputt gegangen sind und trotzdem versucht werden abzurechnen. Also da finde ich immer sehr schwierig. Ja, kommt ein Rettungshubschrauber und dann versucht man da noch Kapital draus zu schlagen. Das ist immer schade.
Ja, aber so ist es.
Ja. Ja, aber wenn wir doch schon bei dem Thema sind, jetzt bei der Landung und Gegenstände in den Rotor kommen könnten, wir wollten doch nochmal über die Rotorblätter sprechen. Woraus denn Rotorblätter sind? Und ich finde, du kannst das sehr gut erklären, Tim. Woraus sind Rotorblätter?
Oha, aus einem Verbundwerkstoff, Glasfaser, Kohlefaser, Verbundwerkstoff. Es ist nämlich eben kein Metall, wie das viele so immer denken. Das Metall hat da auch einen kleinen Faktor, aber das hat andere Gründe, kommen wir bestimmt gleich drauf zu. Aber im Endeffekt ist es ein sehr leichter Stoff, der in ganz, ganz vielen Lagen geklebt wird.
Ich glaube, teilweise auch gebacken, ne?
Genau, und dann noch ausgebacken, ja.
Ja, also das ist wirklich, ich weiß ja nicht, ob ich da zu viel sage, aber ich würde mal sagen, doch schon so eine kleine Kunst für sich, so ein Rotorblatt zu gestalten, im Sinne von das zu fertigen. Und das muss ja auch möglichst, müssen die ja alle so ziemlich gleich schwer sein. Da kann man jetzt nicht sagen, das eine wiegt man ein Kilo weniger und das andere ein Kilo mehr. Die werden am Hubschrauber auch nochmal ausgewuchtet, da gibt es verschiedene Techniken zu, aber trotzdem sollen die natürlich alle möglichst gleich sein. Und wir sind zum Glück mittlerweile in der Lage, oder bei unseren Hubschraubern, die wir fliegen, dass man eben auch nur ein Rotorblatt austauschen muss, wenn eins mal kaputt geht. Wie geht denn jetzt so ein Rotorblatt kaputt, Tim?
Ja, wenn
Hast du da auch schon
Hangartor
Erfahrung
im
mit
Weg
gehabt?
steht, nee, Gott sei Dank noch nicht. Also habe ich noch nicht. Nee, ich habe echt noch kein Rotorblatt kaputt gemacht. Es gibt oft Rollschäden. Ich glaube, das ist so das meiste, weswegen Rotorblätter ausgetauscht werden. Gerade, und jetzt kommen wir mal zu dieser Inox-Kante, zu dieser Metallkante am Rotorblatt, die ist nämlich vorne. Das sieht man ganz oft, dass da so eine silbrige Kante ist. Und das ist einfach, weil dieser Verbundwerkstoff nicht so hart ist und man vorne an der Kante des Blattes, wo sie halt durch die Luft getrieben wird, dass wir da eine härtere Kante haben, falls wir halt irgendwelche Stoffe in der Luft haben. Sei es jetzt eben nämlich genau Staub, Regen, alles, was einfach einen Widerstand, einen größeren Widerstand als Luft hat. Und bei den Umdrehungen der Blätter führt das einfach zu einer starken Abnutzung. Und damit das am Blatt nicht ursächlich wird direkt und das Blatt kaputt geht, hat man da so eine starke Kante. Aber auf der Hinterseite eben nicht. Und
Oh
wenn man jetzt so einen Hubschrauber einhält und passt nicht richtig auf und man tackt nur ganz leicht irgendwo gegen eine Kante von einem Tor oder vor irgendeinem Pfeiler, dann kann das schon das Ende dieses Rotorblatts bedeuten.
ja. Ich werde öfter mal gefragt, wenn ich Fotos aus dem Reichelsheimer Bereich mache vom Vorfeld oder so, dann sieht man manchmal im Hintergrund einen Hubschrauber stehen, der hat so Schaumstoffrechtecke auf den Rotorblattspitzen. Und die sind genau dagegen, wenn wir so einen Hubschrauber ein- und aushalten, dass eben nicht mal so ein Rotorblatt irgendwo touchiert. Weil wie Tim so schön gesagt hat, die meisten Schäden passieren wirklich beim Ein- und Aushalten. Und wenn dann die Hinterkante verletzt wird, da reichen kleinste Kerben aus und dann wird dieses Blatt ausrangiert. Das kann man dann auch nicht mehr flicken und nicht mehr kleben und nicht mehr schön machen. Das ist dann vorbei. Und dann kostet das richtig Geld.
Genau, je nach Typ ist das schon sechsstelliger Betrag und zwar pro Blatt.
Ja, also bei der Dauphin sind es 130.000 Euro netto.
Ja.
Eins, ja. Wir brauchen halt vier oder fünf bei der EC-155. Aber, und das ist einer der Gründe, warum wir auch immer Hütchen mit dabei haben, weil so ein Rotorblatt kann man nämlich auch schnell auf der Autobahn mal übersehen. Oder auf der Landstraße. Ja, die sind halt einfach, wenn da der Hintergrund genauso grün ist, weil man irgendwie auf einer Landstraße steht, dahinter ist ein Wald und dann möchte der RTW gerne am Hubschrauber dran vorbei Oder wie ganz viele wissen, als wir mit unserem Hubschrauber auf der A3 geparkt haben und die Feuerwehr ganz schnell an unserem Hubschrauber vorbei wollte, dann knallt man damit gegen so ein Rotorblatt und dann ist schon mal mindestens das Blatt kaputt. Und dieser Feuerwehrmann, der da gefahren ist, der hatte auch Glück, dass der in Drehrichtung dagegen gefahren ist, weil somit hat das Getriebe nichts abgekriegt. Sonst wäre das auch noch fällig gewesen. Dann sind wir schon siebenstellig auf einmal. Das geht so schnell, dass der ist ja mit 60 km/h in dieses Rotorblatt wohl reingefahren. Und das war, bevor der Pilot aussteigen konnte. Weißt du, die Rotorblätter stehen, der Arzt ist schon weg, der Technical Crewmember will gerade seinen Helm zurückbringen, der Pilot hat noch das Buch in der Hand. Und bevor er ausgestiegen ist, wollte die Feuerwehr noch Getränke bringen. Und weil der Einsatz ein bisschen länger dauerte, da wurde einer im Pfarrerhaus eingeklemmt von einem LKW. Ja, und dann war dann der Hubschrauber auch kaputt. Deswegen stellen wir da immer Hütchen drin, hin, damit das Einsatzmittel weiterhin einsatzbereit bleibt.
Ja, passiert immer
Ja.
wieder, ist auch echt das, wo wir Piloten, glaube ich, wenn wir irgendwo landen, wo Fahrzeugbewegung ist, wo wir mal ganz genau drauf achten, weil das wird, wie der Andreas sagt, echt schnell übersehen, so ein Rotorblatt. Und dann steht der Hubschrauber da und dann kommt der Tieflader.
Ja, und der Kran. Und viele
Ja.
Mechaniker, weil so ein Rotorblatt kann man nicht einfach mal so wechseln. Meistens ist es so, oder was heißt meistens, wenn man ein Rotorblatt wechselt, dann muss man das auch immer wieder passend zu den anderen Rotorblättern auswuchten. Das heißt, da müssen Gewichte entweder wie bei der H145 ins Rotorblatt oder bei anderen Hubschraubern an den Rotorkopf dran, an das Blatt dran, wo das Blatt befestigt ist. Und dann wird das ausgewuchtet und das wird technisch alles gemessen mit Sensoren. Muss man das erst im Stand machen, sozusagen, auf dem Vorfeld drehend. Und dann geht man eine Runde fliegen mit Höchstgeschwindigkeit, mit 100 Knoten und so weiter. Da gibt es verschiedene Programme, die man fahren muss oder fliegen muss, damit das alles wieder richtig ist. Weil jede Unwucht in diesem System geht aufs Material und auf den Piloten. Der merkt es dann, wenn es dann halt total wackelt in der ganzen Geschichte. Ja. Deswegen muss das alles getrackt und gebalanced werden, sozusagen. Es muss auch alles, jedes Blatt muss in einer Ebene laufen mit den anderen Blättern, damit das wirklich gut passt. Die heiligen Rotorblätter.
Die heiligen Rotorblätter. Wen das übrigens interessiert, wie wir so Rotorblätter benennen, da sagen wir nicht 1, 2, 3, 4, 5 oder noch mehr, sondern so Rotorblätter werden nach Farben benannt. Also so werden die sortiert, damit man auch immer weiß, wenn ich irgendwo gegenfahre oder mir irgendwo jemand gegenfährt, das war jetzt an Blatt rot oder Blatt schwarz, damit man halt genau weiß, worüber man spricht, weil diese Schäden manchmal echt nicht gut zu sehen sind, aber dann weiß man wenigstens, an welches Blatt man ran muss. Ja, und das einfach so als kleiner Hintergrund. Man sagt nicht 1, 2, 3, 4, sondern man macht es nach Farben.
Und das Gelbe ist meistens das Masterblatt. Das heißt, nach dem werden dann die anderen Blätter ausgerichtet. Also das mit dem gelben Klebeband an der Gelenkstange oder wo auch immer das nach dem dran ist. Danach
Apropos
wird dann gecheckt.
Masterblatt, ne? Das
Oh ja.
haben wir eben gar nicht gesagt. Es gibt auch bei den Rotorblättern beim Hersteller ein Mutterblatt. Und anhand dieses Mutterblatts werden alle weiteren gefertigt. Das ist irgendwie so wie das Urkilo, das es ja auch irgendwo gibt. In Amsterdam ist es, glaube ich. Gibt es dann beim Hersteller ein Rotorblatt, wo er sagt, das ist das perfekte Blatt und danach sollen alle gefertigt werden. Und das macht auch übrigens kein Roboter, sondern das ist alles Handarbeit. Was halt auch dazu führt, dass diese Dinger nicht ganz so günstig sind. Also das ist schon nicht ohne. Und die Leute, die das machen, werden, glaube ich, auch ganz gut bezahlt.
Ja, es ist ja auch so, viele wünschen sich ja so ein Rotorblatt überhaupt mal zu haben, weil die werden ja nach einer bestimmten Anzahl von Flugstunden werden die ausgetauscht. Egal, ob die kaputt sind oder nicht. So ein Rotorblatt hat einfach eine gewisse Flugstundenanzahl und dann wird es ausgetauscht. Tim, vielleicht weißt du, wie es bei Airbus ist. Bei Robinson ist es zum Beispiel so, da muss die Blattwurzel des alten Blatts muss eingeschickt werden zu Robinson, damit man neue Blätter kriegt, damit eben diese abgeflogenen Rotorblätter nicht doch irgendwo nochmal auftauchen, dann wieder weiterfliegen für günstig was weiß ich, in Afrika oder wo auch immer, in welchem Land, ganz egal. Und dann stürzen diese Hubschrauber ab, weil die Blätter sich zerlegen und jeder denkt, um Gottes Willen, die haben ein Qualitätsproblem. Aber in Wirklichkeit sind es einfach nur Teile, die schon lange aus dem Verkehr sein sollten. Deswegen gehen die Hersteller da sehr rigoros mit um und sagen, nein, du musst uns einen Teil von diesem Rotorblatt schicken, damit wir auf keinen Fall oder damit wir auf jeden Fall sicher gehen können, so rum, dass die nicht mehr weiter verwendet werden können. Ja.
Das kann ich dir leider nicht sagen, weil ich es nicht weiß, aber ich
Ich
denke,
werde mal
dass
in
wir
der
die
Technik
sogar,
nachfragen.
ich glaube, wir schicken die sogar in Gänze zurück. Also ich habe
Das kann auch sein, ja.
ewig schon keinen Blattsatz mehr gesehen, der bei uns einfach so rumliegt, wo unklar drauf steht.
Ja.
Also ich glaube, wenn da irgendwas ist, dann gehen die wirklich in Gänze an Airbus zurück. Weil ich weiß zum Beispiel, wir hatten ganz am Anfang, hatten wir mal eine Überdrehzahl bei der Autorotation und wir waren ja einer der Erstkunden. Und da war Airbus nämlich ganz heiß drauf, nach der Überdrehzahl in der Autorotation die Blätter zu bekommen und hat uns einen neuen Satz dann draufschrauben lassen. Auch nicht nur ein Blatt, sondern soweit ich weiß, bin ich mir aber nicht ganz sicher, haben die auch den kompletten Satz haben wollen, um wirklich jedes einzelne Blatt zu röntgen und zu gucken, was hat diese Überdrehzahl dann jetzt am Blatt bewirkt. Weil Hubschrauber werden ja, wie man weiß, heutzutage nicht mehr gebaut und dann geguckt, was halten die Komponenten denn aus, sondern vorher wird ja wirklich alles berechnet, was die Komponenten aushalten, wenn sie so und so gebaut werden. Das ist ja alles auf dem Reißbrett entstanden und nicht mehr wirklich ja, per richtigen Testflügen. Klar sind die am Ende, aber ein Hubschrauber an sich wird erstmal nur auf dem Reißbrett produziert.
Aber das kann gut sein, dass die gerade jetzt auf unseren kurzen Distanzen komplett zurückgehen. Nach Amerika ist ja ein bisschen weiter zu Robinson rüber. Da tut man sich leichter, wenn man nicht das ganze Blatt im Flugzeug oder mit dem Schiff oder wie auch immer darüber schickt, ja. Aber das sind wirklich, also Rotorblätter sind heilig, heilig, heilig und wichtig, 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 ne? Deswegen, also die dürfen nicht beschädigt werden. Das geht so schnell, kostet so viel Geld. Wahnsinn. Und für die, die es ganz doll interessiert, symmetrisch sind sie. Die Rotorblätter. Jedenfalls die, die ich kenne.
Ja, symmetrisch. Also ich kenne auch Rotorblätter, die sind vielleicht auch einigermaßen symmetrisch, sehen aber nicht so aus. Da sind wir wieder bei
Okay.
der H160 zum Beispiel, ne? Oder bei der
Okay,
Lynx oder so.
ja, das
Da
stimmt.
gibt
Da
es
habe ich mir
halt
aber noch gar keine Gedanken gemacht, wie die da sind, ehrlich gesagt.
unterschiedlichste Formen,
Ja.
gerade im Blattspitzenbereich, was einfach damit zu tun hat, dass die Hubschrauber, wenn sie dann irgendwann mal an der Blattspitze in den Überschallbereich bekommen, keinen Strömungsabriss haben. Ja, die Aerodynamik im Überschallbereich ist eine ganz andere als im Unterschallbereich. Und das ist ja auch der Grund, warum Hubschrauber eben nicht so über 300 km/h in der Regel fliegen oder nicht mal 300 km/h, weil die Blattspitzengeschwindigkeit meistens so bei 700 km/h plus minus liegt, eher ein bisschen plus noch. Und wenn ich dann Richtung dieser magischen Grenze 1000 km/h komme und in den Überschallbereich gehe, dann haben wir eben ein aerodynamisches Problem. Das limitiert halt den Hubschrauber meistens.
Das stimmt, das ist richtig, ja. Die Überschall hatte ich bis jetzt noch nicht, das Problem. Aber muss man aufpassen, dass wir es auch nicht kriegen.
Ja.
Das müssen wir mal berechnen. Das würde mich mal interessieren bei der H145, Entschuldigung, bei der EC155, was die für eine Blattspitzengeschwindigkeit hat. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch wieder ein. Das wollte ich eigentlich mal machen, weil die ja auch relativ flott unterwegs sein darf. Und da hat es mich mal interessiert, wie genau das denn sein könnte, wie man das berechnet. Das weiß aber die Technik, das muss ich unbedingt mal fragen. Danke für den Anstoß.
Ja, mach das gerne mal.
Ja, Tim, ein Thema, worüber wir nochmal sprechen wollten, ist eigentlich das Thema, und ich wollte gerade sagen, das hat was mit dem Überschallbereich zu tun, aber es geht eher in die Zukunft rein. Wie war das Fliegen damals? Wie ist es heute? Und wie wird es dann in Zukunft sein? Das interessiert ja viele Piloten oder auch die, die jetzt Pilot werden wollen. Wie wird sich's entwickeln? Sitze ich vielleicht in 40 Jahren gar nicht mehr im Hubschrauber? Wie wird das denn eigentlich sein? Ich meine, gehen wir mal zurück.
Glaskugel.
Glaskugel, ja, genau. Gehen wir mal zurück, wie es eigentlich angefangen hat. Oder wie, also angefangen hat es sehr lange vor uns, aber als wir mit dem Fliegen angefangen haben, war das ja längst nicht so entwickelt wie heute. Da hat sich ja viel getan in den letzten Jahren. Wie waren das bei dir, als du deinen Schein gemacht hast? Was sind denn da die Unterschiede zu heute gewesen?
Oha, das ist ja jetzt gar nicht mal so ewig lange her. Ich habe meinen Schein ja 2009 gemacht, habe ich die Prüfung gehabt, allerdings auf einer BK 117, was halt ein Hubschrauber aus dem letzten Jahrtausend ist, definitiv. Und das hat natürlich ganz andere, ja, Pilotenfertigkeiten, sage ich mal, gefordert. Das war dieser klassische Uhrenladen. Also es war ja einfach nur die große Schwester der Bo 105 oder der Nachfolger der Bo 105. Und das komplette Cockpit war voll mit Anzeigegeräten. Und jedes Anzeigegerät war analog. Das heißt, ich musste wirklich wissen, wo gucke ich denn hin? Wo habe ich jetzt wahrscheinlich als erstes ein Limit erreicht? Oder ich muss da sowieso immer irgendwie so ein bisschen scannen, um zu gucken, wo läuft denn vielleicht was aus dem Ruder. Wenn ich das jetzt mit heute vergleiche, heute bin ich ein Manager, der Betriebssysteme hat, die einem das alles abnehmen. Ich habe Glascockpit, ich kann ständig umtoggeln und umswitchen, was mir angezeigt wird. Wenn der Hubschrauber ein Problem hat, dann kriege ich eine Anzeige, guck mal auf die Öltemperatur in Triebwerk 1, die wird langsam höher, da könnten wir vielleicht ein Problem bekommen. Das hat ja früher keiner gesagt. Früher ging irgendwann eine Lampe an oder nicht. Und im Idealfall
Ist zu
hast du,
hoch.
ja, und irgendwann hast du im Idealfall vorher gesehen, dass sich da was entwickelt. Aber heutzutage ist man halt mehr Manager eines Flugsystems, nenne ich es mal. Und damals war man halt Pilot eines Luftfahrzeugs.
Hast du schön gesagt. Ja, das stimmt. Alleine der H145, ne, die kombiniert ja einfach mehrere Instrumente zu einem. Dann hast du dein FLI, dann kannst du deine Werte ablesen. Da hast du noch deine Blue Line. Weißt du schon mal, bist du drüber oder nicht? Kann ich jetzt Single Engine so weiterfliegen oder nicht? Also es sind ja alles Sachen, die man sich damals irgendwie mit Werten über verschiedene Instrumente selber zurechtsuchen musste. Das kombiniert alles der Hubschrauber mittlerweile. Autopilot, Standard. Das gab's alles früher nicht. Und wenn ich jetzt mal so zurückdenke, als ich angefangen habe, GPS-Geräte, was ja heute so super selbstverständlich ist. Was haben wir für tolle GPS-Geräte bei uns in Hubschraubern drin? Ja, oder im Einsatz bekommen wir direkt den Ort dahin bekommen, die Koordinaten im Strich durch die Landschaft gezogen. Das gab's ja alles nicht. Also früher, als ich angefangen habe, da gab's das Pilot 3 GPS. Das ist so ein kleines Ding gewesen mit einem schwarz, was ist denn das, Schwarz-Grau-Bildschirm, würde ich es jetzt mal nennen, irgendwie sowas, irgendwie ganz einfach. Da waren dann auch keine Flüsse wirklich drin, keine Häuser, keine Bäume, kein nichts, sondern einfach nur hier ist ein Punkt und irgendwo da hinten ist ein Punkt und dazwischen ist ein Strich und ich muss jetzt gucken, dass ich mein Luftfahrzeug auf diesem Strich halte, um dem hinterher zu fliegen. Das ist ja, da sind wir ja heute Lichtjahre von entfernt mit unserer neuen Technik, die wir in Hubschraubern drin haben, was wir damit alles machen können, ja. Oder Hems-Einsätze. Früher war es mit dem Straßenatlas. Heute hast du es im Hubschrauber direkt drin. Du kriegst die, ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die Stelle direkt geschickt, zack, da musst du hinfliegen. Früher war, okay, warte mal, auf die Karte, da musst du erstmal hin, da ist die Ortschaft, da musstest du dich am besten auch noch gut auskennen. Ich weiß gar nicht, wie du das heute machen würdest, wenn du jetzt sagst, du bist irgendwie in Hannover unterwegs, auf dem Rückflug zu unserer Station nach Reichelsheim oder nach Gießen, kriegst du einen Folgeeinsatz in der Nähe von Hannover. Fliegen Sie mal bitte dahin in die Ortschaft, da bist du lost. Ja, wenn du jetzt wirklich nur noch einen Straßenatlas dabei haben müsstest, kannst ja nicht die von ganz Deutschland dabei haben. Also das ist schon damals, denke ich mal, eine ganz andere Hausnummer gewesen, als wie wir das jetzt dann in den letzten Jahren im Hubschrauber haben.
Ja, der ist ja eine positive Entwicklung, auch eine Entwicklung zu mehr Flugsicherheit, logischerweise. Deswegen habe ich auch schon mal beim DLR kurz mit denen drüber gesprochen. Wir testen immer noch unsere Piloten wie vor 20 Jahren. Aber brauchen wir denn noch diese hochgradigen psychomotorischen Fähigkeiten oder brauchen wir viel mehr Leute, die dieses System verstehen, dieses neue System, die einen Hubschrauber managen können. Und das ist halt eigentlich ganz interessant. Das müsste man eigentlich nochmal evaluieren, ob sich der Pilot und die Pilotin so stark verändert haben, dass wir ganz andere Fertigkeiten brauchen für potenziell gutes Material, was wir ausbilden können. Das ist schon interessant.
Hast du da ein Echo zu bekommen dazu, zu dem Thema? Weil das ist natürlich eine super spannende Frage, die da gestellt hast, wenn du die
Nee,
bekommst.
Echo habe ich nicht bekommen. Mir wurde dann halt nur gesagt, ja, interessant, müssen wir uns mal Gedanken drüber machen. Aber bisher wurden sich da noch keine Gedanken drüber gemacht. weiß ich nicht, ob die das vielleicht wirklich mal irgendwann weiterreichen, aber ich fände es ganz interessant, ob sich ein Anforderungsprofil durch die Veränderung der Systeme eventuell so stark verändert hat, dass wir von ganz anderen Parametern ausgehen können, die Bewerber jetzt erfüllen müssen.
Aber ist es wirklich so? Also ich finde das wirklich ein guter Begriff. Du bist Manager in diesem Hubschrauber in der H145, weil du überwachst. Ja, du fliegst auch noch selber. Aber mittlerweile könntest du diesen Hubschrauber ja von der Start bis zur Landung mit dem Autopiloten fliegen. Und diese Systemkenntnisse, die du bei diesen Hubschraubern haben musst, ist einfach irre. Da geht nicht einfach nur eine Lampe an. Nee. da gibt's einfach so viel Fehlermeldungen, dass du das gar nicht alles im Kopf haben kannst, was du machen musst. Du hast ja ellenlange Listen, Emergency-Checklisten sozusagen mit Sachen, die du abarbeiten kannst für jeden einzelnen Fehler. Und vor allem der Hubschrauber, der fängt jetzt auch an mitzudenken. Der sagt dir, nee, du kannst jetzt nicht mehr anders mit diesem Fehler. Ja. Bei einer Dauphin oder 155, wo noch nicht so viel Computer ist, der dann sagt, ja klar, komm, wir fliegen, dann fliegen wir halt ohne das Ding, ist doch egal. Aber die H145 sagt, nein, 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 ich bleib jetzt hier stehen, mir ganz egal, was du machen willst, ich lass dir einfach die Kiste nicht mehr an, ja. Und da wird's hingehen, ja. Das heißt, es wird das auch im großen Flugzeug, du managst ja mehr, als dass du wirklich mehr fliegst, ja. Was ja auch schade ist auf deiner Seite wieder. Auf der anderen Seite muss man auch wieder sagen, naja, wenn wir mehr IA fliegen könnten, könnten wir das auch noch voll nutzen, dieses System, ne?
Ja, die 145 ist ein IA-Monster. Also das Flugmanagement-System, was da drin ist, das ist ja im Prinzip genau das gleiche wie in den Airlinern, mit denen ich in Urlaub fliege. Und teilweise sogar noch besser.
Ja, und da fehlt uns einfach in Deutschland noch dieses Thema, dass wir Krankenhäuser auch bei Schlechtwetter anfliegen können über so ein sogenanntes Point-in-Space-Verfahren, dass wir einen Teil im Instrumentenanflug da eintrudeln und dann die letzten Meter auf Sicht fliegen. Weil dann würde dieser Hubschrauber seine Stärken wirklich mal ausfahren können, so richtig, ja, und sagen kann, hey, ich drücke auf den Knopf, der fliegt mich dahin, fertig. Der landet sogar da, wenn du willst, ja. Und das ist eigentlich das, was die Technik schon kann. Aber ich glaube, bis wir da soweit sind, hier in Deutschland mit den Gesetzen, das wird, glaube ich, leider noch ein bisschen dauern.
Da kommen wir wieder in die Zukunft. Ich weiß gar nicht, ob das so lange dauert, weil wir sind im Moment mit Drohnen so auf dem Vormarsch. Drohnen sind so ein großes Thema. Es wird zwischen Kliniken werden Bluttransfusionen hin und her geflogen. Es werden Medikamente auf Inseln geflogen mit Drohnen. Das geht alles schon. Die haben da schon ihre eigenen Autobahnen, nenne ich es mal. Und was ich teilweise an NOTAMs morgens lese, wo wieder überall Drohnen unterwegs sind und unbemannte Flugsysteme, das nimmt exorbitant zu. Da ist unfassbar viel Geld hinter, da wird unfassbar viel nach vorne getrieben. Und unser Hubschrauber zum Beispiel ist jetzt 9 Jahre alt, die 145, die wir haben. Und man sagt so in der Regel, ein Polizeihubschrauber 20 Jahre, dann muss man sich um ein neues Modell kümmern, dass man dann so nach 24, 25 Jahren das die nächste Generation da stehen hat. Ich weiß nicht, ob die nächste Generation bei uns dann wieder eine komplette Hubschrauberstaffel sein wird oder ob wir sagen, es gibt so 2, 3 Sachen, die können wir nur mit einem richtigen Hubschrauber mit Piloten drin machen. Da kauft man sich dann 2 Stück für. Und dann kauft man sich aber 20 Drohnen, die man übers Land verteilt. Kann ich mir auch vorstellen, dass man dann irgendwann im Container sitzt, einen Piloten im Container hat und die alten Haudegen dann noch die 2 Hubschrauber fliegen, die übrig geblieben sind.
Wir zwei mit grauen Haaren. Ja. Der Rest sitzt schon im Container. Ja, aber das kann natürlich sein. Was ich dabei aber wenn nicht verstehe, ist, und du hast es schön gesagt, zwischen den Krankenhäusern fliegen die Drohnen schon ganz automatisiert hin und her. Unser Hubschrauber könnte das auch, darf es aber nicht. Aber die Drohne darf es. Ja, da werden die Gesetze gepusht. Genau. Aber bei uns, oh je, da sitzt ja noch ein Mensch mit drin. Der Hubschrauber kann es, ja.
Zwei unterschiedliche Referate, die das wahrscheinlich bearbeiten und schon geht's. Nein, also wie gesagt, in dem Bereich Drohnen, und das ist ja auf einer Seite gut so, auch wenn es mir als Pilot das Herz bricht, aber das ist natürlich eine Technologie, die uns extrem weiterbringen kann. Aber es muss auch mit Sinn und Verstand gemacht werden. Und da hoffe ich, dass, obwohl es so gepusht wird, man da die Ruhe so weit behält, dass man da behutsam vorgeht und nicht irgendwie wieder was probiert, was dann am Ende schief geht und uns dann in dem Bereich wieder um Jahre zurückwerfen würde. So ist es ja dann oft, ne? Wenn dann was passiert, dann friert man alles ein und geht auf den Stand von wieder vor 5 Jahren. Und das wäre halt auch nicht gut.
Das stimmt.
Aber es ist mit Sicherheit ist es die Zukunft auf jeden Fall. Gemischter Flugbetrieb.
Ja, ich finde die Idee gar nicht schlecht von dir. Und Robinson arbeitet ja auch und andere Hersteller auch an dem Thema. Du drückst einen Knopf, die Kiste schwebt und dann hast du einen Stick. Statt dass beide einen Stick haben, gibt es einen in der Mitte. Du drückst ihn nach vorne und dann ist das Ding stabilisiert wie eine DJI-Drohne. Nach vorne heißt einfach nur nach vorne. Brauchst keinen Pitch, keine Pedale. Nach links ist nach links, also und lässt alles los, bleibt die Kiste stehen. Da wird es hingehen und spätestens dann wird sich natürlich bei euch beim Auswahlverfahren viel ändern, weil dann ist es ja doch nochmal was ganz anderes. Plus das Management, ne, wo es dann hingehen wird, was die Leute machen und irgendwann sitzt dann auch keiner mehr drin. Aber ja, ich habe die Befürchtung oder auch das Glück, dass wir in der Luftrettung noch ganz lange darin sitzen werden.
Ja, das denke ich auch. Luftrettung wird einer der Teile sein, wo noch lange Menschen mit an Bord sitzen werden. Von daher, zumindest für unsere Arbeitsjahre, glaube ich, sind wir dann noch safe.
Ja. Das glaube ich immer auch, ja. Aber es ist sehr spannend, es nimmt sehr viel Fahrt auf das Drohnenthema. Ich habe jetzt gerade gestern von jemandem was zugeschickt bekommen, da ist jetzt irgendwo im Rettungshubschrauber, aber nicht hier in Deutschland, eine Drohne kollidiert, der war auch beschädigt, konnte aber notlanden. Also da kann man auch bitte nur nochmal an alle Drohnenpiloten appellieren, wenn ihr irgendwo einen Rettungshubschrauber seht oder einen Löschhubschrauber, Tim, nicht mit der privaten Drohne daran rumfliegen, wenn ihr diesen Hubschrauber vom Himmel holt. Ich hoffe, dass das schwer bestraft wird, auch wenn dieser Hubschrauber notlanden kann. Aber der fällt ja dann aus, der kann keine Einsätze mehr fliegen. Ihr habt da nichts zu suchen mit der Drohne. Also bleibt bitte von uns fern, aus unseren Lufträumen, weil der Drohne, die geht kaputt. Aber wir stürzen halt damit ab und das ist, glaube ich, nicht das, was man wirklich möchte. Mhm.
Ja, und wie du sagst, wenn man sich im Bereich von 300 Fuß bewegt, da kann rein theoretisch nichts passieren, weil wenn wir da zur Landung gehen, dann kriegt man das schon früh genug mit, dass man die Drohne runterholen kann.
Ja.
Ja, Punkt.
Tja. Super, Tim. Spannende Folge heute. Vielen Dank.
Ja, danke dir.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch beim Zuhören. Passt auf euch auf. Wir wünschen euch einen ganz tollen Start in euren Tag. Dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Zur nächsten Folge von Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Macht's gut.
Macht's gut. Tschüss.